und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, Schallwandlerzeit. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast im Studio von FDMin. Philipp Sollmann, den meisten besser bekannt als FDMin, ist ein vielbeschäftigter und vielseitiger Musiker, der sich in Galerien genauso heimisch fühlt wie im Club oder in seinem eigenen Studio. Egal, ob er im Berghain einen 6-stündigen DJ-Marathon absolviert, im Studio auf einem seiner zahlreichen Instrumente spielt oder ein Stück für Instrumente des amerikanischen avantgardistischen Komponisten und Visionärs Harry Partsch komponiert. Für Philipp gibt es eine Verbindung zwischen all dem, was von außen betrachtet, als konträr erscheint. Es ist der Klang, der FDMin schon seit seiner Kindheit fasziniert und den er seitdem konsequent verfolgt und von dem er sich leiten lässt. Angefangen hat er in jungen Jahren als Frontman mit Gitarre in einer Band. Dann entdeckte Philipp Sollmann zusammen mit Alexander Polzin die Vorzüge vom Sampling und widmete sich zunehmend der elektronischen Musik. Sein Sound kam gut an und landete beim Kölner Kultlabel Kompakt. Bald schon tauschte Philipp das Banddasein gegen ein Leben als Produzent und DJ ein und hatte damit erste Erfolge. Von Hamburg ging es für den jungen Mann weiter nach Wien. Nachts feilte er an seinem Sound und am Tag widmete er sich seinem Studium für elektroakustische Musik. Clubmusik in Form von House und Techno auf der einen und mikrotonale Klänge und dysfunktionale Musik auf der anderen Seite. Gleichermaßen inspiriert von Basic Channel und Lamont Young, verfolgte der gebürtige Kassler seine eigenen musikalischen Wege. Der Durchbruch gelang ihm schließlich 2007 mit seinem Album FDMin, was auf dem Label Dial Records erschienen ist und weltweit mit Clubhymnen wie Just a Track, die Musikpresse und die Fans gleichermaßen begeisterte. In den letzten Jahren sind Philipps Werke und Konzepte immer minimalistischer geworden. Die Reduktion übt einen großen Reiz auf den Künstler aus, der zur Seele des Klangs vordringen möchte und darum zunehmend auf Verzierungen und Ausschmückungen verzichtet. In seinem Studio in den Räumen eines ehemaligen Gemeindehauses einer Kirchengemeinde im Wedding in Berlin hat er sich einen Ort geschaffen, wo er konsequent seinen Klangforschungen und Soundstudien nachgeht. Und manchmal sieht man FDMin dort vor seiner Tür unten im Garten mit einem großen Kehrbesen.
Das war die Zeit, als hier noch so schwer gebaut wurde im Haus. Wir haben ja hier eine Gemeinschaft von vielen Studios. Und das Haus war ja ursprünglich ein Kirchenverwaltungsgebäude oder Kirchen, weiß ich gar nicht. Mhm. Und wir haben es dann nach und nach umgebaut zum Studiokomplex und dabei ist sehr viel Staub entstanden. Und Staub und elektronische Musikinstrumente vertragen sich ja wirklich sehr, sehr schlecht, vor allem Betonstaub. Und der lagerte sich hier wirklich über mehrere Jahre auf alles an. Und deswegen war ich irgendwann bekannt dafür, derjenige zu sein, der immer fegt und saugt und wischt, weil ich mich so Sisyphos-artig dem entgegenwirken wollte. Irgendwann habe ich es aufgegeben und dann hat sich's auch erledigt. Mittlerweile sind ja alle Bauarbeiten eingestellt und wir sind staubfrei. Das ist herrlich. Aber ich feg ohnehin gerne, muss ich sagen. Das hat was Beruhigendes und hat ja auch eine schöne Rhythmik. Und es hat auch, erinnert mich wahrscheinlich auch an diese meditative Tätigkeit im Zen-Kontext, wo man den Kies fegt oder den Waldboden fegt und so. Und das gefällt mir alles sehr gut.
Ein Kiesbett gibt es ja unten auch. Also da könntest du mit der Hake auch tätig werden, wenn es dich reizt.
Ich habe hier irgendwie mittlerweile jegliche Ambition verloren. Bin auch ganz froh. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ich muss doch lieber Musik machen, statt zu fegen.
Das macht Sinn.
Aber beim Fegen kann man sehr gut nachdenken.
Ich hatte nämlich gedacht, vielleicht, dass es so was Meditatives hat, um dich zu versenken und vielleicht erstmal dich mit dir selbst zu verbinden, bevor du an die Maschinen gehst. Hätte ja auch
vielleicht sein können,
dass das so eine Art Vorbereitung ist oder so.
Ja, vielleicht hatte das auch was, war das wie so eine Art Annäherung an den Ort hier, in dem wir jetzt arbeiten. Und ich brauche immer recht lange, bis ich so einen Ort quasi akzeptiere als Zuhause. Und mittlerweile ist es Hier, du siehst es ja, die
Sieht
Hörer.
Angekommen aus.
Die Hörer können sich es jetzt nur vorstellen, weil es hat ja so ein bisschen was Höhlenartiges.
Ja, es ist sehr voll, es sind viele Instrumente an allen Ecken. Da oben hast du eine Sita auch, ne?
Ja, genau.
Und Klaviere offengelegt.
Ja, das ist mein Klavier, an dem ich gerade Umbauarbeiten vornehme, seit auch längerer Zeit. Da werden statt normalerweise ein Klavier an den meisten Tönen drei Saiten und es hat dann nur noch eine und die Schläge werden mit so Reißzwecken präpariert, sodass das einen eher elektronischen, harten Klang bekommt, fast schlagzeugartig.
Ah, okay, und dann nimmst du es praktisch über Tonabnehmer, kannst du es dann aufnehmen, oder?
Nö, mit Mikrofonen.
Ach so, ganz
gut. Und es hat halt dann die Möglichkeit, dass ich jeden Ton speziell stimme. Wenn man drei Saiten pro Ton hat, ist es eigentlich, dann kann das nur ein Klavierstimmer wirklich sauber stimmen. Und ich arbeite mit so alternativen Stimmungen ganz gerne im Moment. Und deswegen ist das so ein Experimentierfeld. Eigentlich ist es in dem Sinne kein Klavier mehr. Sieht zwar noch so aus, aber
okay.
Eigentlich kann die Tastatur auch weg.
Okay, die brauchst du gar nicht. Achso, weil du dann mit den
genau, dann kann
Klöppeln,
ich
die da drin liegen. Okay, verstehe. Klangforschung scheint ja eh ein großes Thema bei dir zu sein. Ist das so deine Hauptausrichtung? Oder was ist deine Hauptausrichtung? Also, weil du bist ja auch sehr vielseitig, du machst sehr viel unterschiedliche Musik, aber trotzdem hat ja oder haben diverse Musiker und Musikerinnen immer so irgendwas, was sie in der Musik überhaupt reizt. Was ist so das, was dich primär fasziniert?
Ich mache tatsächlich, arbeite ich in relativ, also wenn man es von außen betrachtet, in relativ an unterschiedlichen Baustellen. Ich habe das auch eine Zeit lang irgendwie als wahrgenommen als zu divers. Mittlerweile komme ich drauf, dass das alles eigentlich sehr eng zusammenhängt und im Endeffekt der gleichen Idee folgt und die könnte man beschreiben mit so einem Interesse an einer Verdichtung des Klangs. Früher war ich viel eher interessiert noch an Erzählungen in Stücken. Sagen wir mal vor 10 Jahren die Tanzmusik Produktionen, die ich gemacht habe als Eftemin, die hatten Entwicklungen und haben gewisse Erzählungen präsentiert. Das ist eigentlich weg. Mittlerweile könnte man das fast als statische Musik begreifen, die nicht mehr auf der Zeitebene so arg angelegt ist, sondern eher in so eine Tiefe geht. Und wo da war jetzt auch Stimmungen, also das Verhältnis zwischen den Tönen immer wichtiger wird für mich, wird die Zeit unwichtiger. Weil das ersetzt sich quasi, kann man sagen. Und deswegen wird der Klang immer mikroskopischer aufgebaut. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, wenn ein Klang komplex und interessant ist in sich oder die Stimmung so überwältigend ist, das habe ich überhaupt kein Problem mehr, das ein paar Tage lang anzuhören. Eigentlich will ich dahin, dass ich völlig wegkomme von einem Stück, das einen Anfang und ein Ende hat. Mhm. Das ist auf der einen Seite ganz klar aus so einer Tradition von Drone und Minimal Music vielleicht, Nachkriegskonzepte in den USA vor allem, gleichzeitig aber auch das Gleiche im Techno. Wenn ich jetzt 8 Stunden im Berghain auflege, dann gibt es da auch keinen Anfang und Ende für mich, sondern das ist ja ein konstantes Pulsieren, in dem ich nur so Klangfarben und Akzente eigentlich verändere. Und da will ich eigentlich hin, dass ich so eine Art Brei-Musik mache irgendwann, in der man mal den Löffel ein bisschen nach rechts und links rührt und dann kommt da vielleicht eine Erdbeere zum Vorschein oder eine Blaubeere im Müsli. Aber es ist am Ende ist es halt ein Brei, der gut schmeckt.
Das mit dem Anfang und Ende, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, das hast du schon mal irgendwo in einem anderen Interview, hattest du das schon mal so angedeutet, da war das aber noch nicht so klar, wie du es jetzt gesagt hast. Mhm. Bedeutet das auch, dass zum Beispiel ich als Hörerin, wenn ich Musik jetzt von deinen neueren Produktionen anhöre, dass es eigentlich auch egal ist, wo ich einsteige? Also ich muss gar nicht beim Anfang anfangen, ich kann mittendrin einsteigen und...
Noch nicht, aber okay. Bei meinem nächsten Album könnte das natürlich, das ist interessant, weil ich da gerade drin stecke in dieser Produktion, könnte das eventuell der Fall sein. Also so ist es bei, muss ich sagen, bei wirklich zwingend schlüssigen Produktionen oder Kompositionen, sagen wir mal sowas wie Basic Channel, Moritz und Oswald, Marc Ernestus vor 20 Jahren, da gibt es ja kaum Entwicklungen in den Stücken. Da geht es nur noch um so ein Pulsieren eigentlich. Da ist alles, was so Beiwerk und Pomp oder Verzierungen sind, ist weg. Mhm. Und es ist eigentlich die reine Seele des Stücks zu hören. Und da kann man dann auch 18 Minuten von anhören und es bewegt sich irgendwie die ganze Zeit. Aber es ist jetzt, wenn man nicht ganz genau mikroskopisch zuhört, dann gibt es ja gar überhaupt keine Entwicklung. Vielleicht geht mal was aus und an, aber das ist jetzt, ne? Das ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige, ein sehr wichtiger Einfluss in meiner Musik, muss ich sagen. Komme ich immer wieder drauf jetzt, dass ich
so alte Basic Channel Sachen und die Musik von Marc, oder?
Genau. Mhm. Weil das auch nicht so in-the-face-Techno ist, ne, sondern ja auch so eine ganz andere Idee noch mittransportiert und so einen unglaublich tiefen Raum aufgemacht hat, in dem man ganz viel reinprojizieren kann und in dem viel Platz ist für den Hörer. Das ist eigentlich eine ganz interessante Qualität von Musik, dass man dem Hörer Platz schafft, in dem er stattfinden kann, einen Raum freilässt eigentlich und nicht alles voll komponiert und voll instrumentiert. Das ist natürlich auch toll, wenn jemand das gut kann, aber ich bin vielleicht auch da zu faul. mein Studionachbar, John Gürtler, mit dem ich eben das Projekt Sollmann und Gürtler mache, das lustigerweise auch den Titel hat Gegen die Zeit, also wo es uns auch darum ging, diese Zeitebene so zu eliminieren oder
aber mit
zurückzudrängen zumindest.
Mit Zeitebene meinst du also Anfang und Ende, sondern...
Genau, dieses permanente Fortschreiten. Ich meine, die Zeit überhaupt ja als Stressfaktor im Leben, die einem ja permanent wegrennt und die einen so arg bestimmt und man hat immer zu wenig und so. Hier beim Hören eben auch, da gibt im ersten Teil der Platte gibt es mehr Pausen als Musik, um auch wieder diesen Platz zu schaffen, diesen Raum zu schaffen. Und es war in dem Fall besonders interessant, weil es ein Konzert war vor sehr vielen Leuten, nachdem ein sehr brachialer Elektronik-Act gespielt hatte, kamen wir dann mit unseren Knispel-Sounds als Haupt-Act. Und ich hatte denen immer versucht zu erklären, dass wir sowas machen. Und die haben gesagt, nee, ist gut. Und so, ja, ist super, ihr macht dann das Hauptkonzert.
Okay.
Und wir so, ja, okay, alles klar. Dann haben wir das halt gemacht und die Leute standen da so, hä? Was soll das denn?
Erstmal ratlos.
Genau, und das war toll und ich bin total zufrieden mit der Platte. Aber da geht es eben auch darum, was ich eigentlich sagen wollte, mein Studiennachbar Don, der komponiert mit unglaublich bombastischen Arrangements Filmmusik. 128 Spuren und mehr. Und er hat auch den Überblick, wenn wir zusammen Musik machen, dann drehe ich immer durch, weil ich so, nee, mehr als 8 Spuren geht gar nicht, das halte ich nicht aus im Kopf. Und das braucht auch kein Mensch, weil das ist alles Quatsch. Mehr als 8 gleichzeitige Entwicklung kann überhaupt niemand ernsthaft schlüssig komponieren. Nicht mal Bach hat mehr Stimmen und der konnte das ja. So, deswegen meine Musik wird immer dünner und immer schmaler. Ist so eine Tendenz. Mal gucken, irgendwann wird sich es vielleicht wieder umkehren, weil in mir schlummert natürlich schon auch so ein harmonisches Bedürfnis, was ich eigentlich seit Jahren nicht befriedige. Also ich bewege mich auch mittlerweile in so sehr modaler Musik, wo sich gar nichts mehr richtig moduliert oder so. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass ich eben mit so alternativen Stimmungen jetzt arbeite, mit denen man nicht modulieren kann oder primär nicht moduliert, weil es irgendwas anderes geht. Und da kommt man irgendwann auch an so eine Sackgasse. Dann steckt man so fest in so einer Stimmung. Die ist unglaublich toll und überwältigend. Aber es fehlt, ich bin natürlich schon so aufgewachsen, dass man Akkorde hat und Entwicklung und so und Trugschlüsse und dergleichen. Und das kommt auch irgendwann wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
Selbst wenn man ein minimalistisches Konzept hat, irgendwann kann man ja nichts mehr wegnehmen, weil dann ist da nichts mehr.
Vielleicht bin ich dann tot.
Naja.
Am Ende zum Eintonstück.
Aber vielleicht sind dann auch alle Klänge zusammen und es ist ganz viel. Also genau das Gegenteil von dem, man weiß es ja vorher nicht.
Ja, nee, das war auch, ich habe ja so ein Stück, das hieß Monophonie für Harry Parch Instrumente gemacht. Da wolltest du mir vielleicht auch zu fragen, ich weiß nicht.
Da wollte ich dich eher, das genau. ist hier meine Insel, das habe ich mir nicht. Da habe ich so ein Video gesehen. Nee,
dann machen wir das. Aber da ging es auch, ich meine, da hatte ich ein riesen Bühnenbild und 12 Leute auf der Bühne, aber die haben halt sehr wenig gespielt. Mhm. Und das war toll, weil das Ensemble überhaupt kein Problem damit hatte, aber viele Leute fanden das sehr verschwenderisch, ne, wie wenig die zu spielen hatten. Aber das... das musste schon so sein, natürlich.
Das Konzept dafür hast du auch entwickelt?
Oder? Ja,
okay.
Ja.
Was war das? Ich kannte diese Instrumente auch gar nicht. Ich habe durch Zufall als ich so praktisch recherchiert habe, bin ich auf dieses Video gestoßen und dachte, oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich so gerne live gesehen. Und ich fand das so spannend.
Ja, wenn alles gut geht, dann machen wir das auch noch ein paar Mal. Das ist so teuer leider, dass wir das, es gab unglaublich viele Leute, die das machen wollten, aber das ist unbezahlbar. Aber nächstes Jahr wird die Schallplatte dazu erscheinen und dann
wird es nochmal veröffentlicht. Das ist ja toll. Aber kannst du vielleicht kurz was zu diesen Instrumenten sagen? Was sind das? Die sind ja irgendwie speziell gebaut und die sind in einem Museum oder was? Und ihr habt die ausgeliehen? Oder?
Ja, es ist so, es gibt diesen Komponisten Harry Parch, amerikanischer Musiktheoretiker und Landstreicher.
Der
tatsächlich Wanderarbeiter über Jahre.
So wie Moondog, der war ja auch
genau.
So ein Landstreicher.
Ja, man nennt ihn den Hobo-Composer. Und der hat klassisch begonnen zu komponieren in den 30er Jahren und hat dann irgendwann sein gesamtes Werk verbrannt, weil er gemerkt hat, dass diese 12 gleich großen Töne, die wir mittlerweile benutzen in der westlichen Musik, Quatsch sind. Und er hat sich dann angefangen zu beschäftigen mit der Entwicklung der Stimmungssysteme über 4000 Jahre und hat ein Buch geschrieben, das heißt Genesis of a Music. Und
eine kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Beyer Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von beyerdynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die Beatbird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www.beyerdynamic.de/beat-bird mit Y.
Vielleicht soll ich dokumentieren, du hast gerade ein Buch aus dem Regal genommen. Das hat, genau.
Und das ist ein hochinteressantes Werk, eine Abhandlung über eben die Entwicklung der Stimmungssysteme seit den Chinesen. Und er hat daraus dann sein eigenes Stimmungssystem entwickelt, das im Gegensatz zu unseren 12 Halbtönen 43 Töne in der Oktave hat. Und er hat sich auch so dann deshalb Instrumente bauen müssen, die diese Stimmung spielen können und die so gestimmt sind in seinem System.
Okay, krass. Also und das hat überhaupt nichts mehr mit unserem diatonischen System, wie man es kennt, hat es gar nichts mehr zu tun.
Naja, es gibt, ja klar, es gibt, es ist so, ist relativ schwierig zu erklären. Diese 43 Töne kommen so zustande, dass er eben verschiedene reine Stimmungen von verschiedenen Punkten ausgehend braucht, die in sich dann immer sehr schlüssig sind, weil sie auf kleinen, ganzzahligen Verhältnissen beruhen. Und er hat diese Instrumente Zeit seines Lebens gebaut, bis 1974 gestorben ist. Und davon gibt es eigentlich nur jeweils eins. Und dann hat Heiner Goebbels, der tolle Komponist und Regisseur, hat dann zur Ruhrtriennale, ich denke mal 2012, wenn ich mich recht erinnere, diese Instrumente komplett einmal nachbauen lassen. Und sein Hauptstück Delusion of the Fury in Bochum aufgeführt. Und dort war ich. Und ich bin schon seit sehr langer Zeit sehr, sehr großer Fan von Harry Parch. Und ich sage immer, das war der intensivste musikalische Moment. Einer der intensivsten in meinem Leben, als ich diese Aufführung hören durfte. Und dann hatte ich das schwere Bedürfnis, was ich schon lange davor mal so heim in mir schlummerte, habe ich dann einfach mal formuliert und bin zum Ensemble gegangen und die in Köln, Ensemble Musikfabrik, die jetzt die Instrumente verwalten und besitzen. Und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir zu arbeiten. Und die waren dem gleich aufgeschossen. Und dann habe ich die Förderung bekommen, die ich dafür brauchte und habe dann anderthalb Jahre mit denen zusammen und hier im Studio auf Sample-Basis, ich habe die dann komplett einmal so als virtuelle Instrumente gemacht und habe dann damit komponiert. Und wow. Am Ende dann in
und dann haben sie es wieder live gespielt.
Genau, übertragen. Cool. Und das war dann halt ein 80 Minuten langes Stück. Und es war meine erste Arbeit in so eine Richtung. Mhm. Es war super toll und interessant. Das war die eine Insel und die ist in überwiegend Holzinstrumente. Mhm. Und dann gibt es da quasi den Kontrast von Harry Betheuer, der in der gleichen Zeit, ich glaube, ich bin auch das Buch, genau. Von Harry Betheuer, der zur gleichen Zeit in den USA als Designer gearbeitet hat, den kennt man als Designer für Knoll. Mhm. Der hat diesen berühmten Diamond Chair entworfen und auch noch andere, Moment. Der hat nämlich dann irgendwann das Material Kupferberyllium entdeckt und dann angefangen, diese Stühle hat er gebaut.
Ah ja, genau, ja, die kennt man. Ja, genau.
Retro-Klassiker. Und mit diesem Stuhl hat er unglaublich viel Geld verdient an Lizenzgebühren. Hat sich dann davon diese Scheune gebaut in Pennsylvania, gekauft und dann angefangen, diese Stabklangskulpturen zu bauen.
Wow, das sieht ja toll aus.
Genau, das habe ich irgendwann in diesem Buch entdeckt und dann mir die Musik dazu angehört oder die Klänge. Mhm. Davon, es gab so ein ganz paar Einzelschallplatten davon.
Fast wie so ein Gong hat das auch was, ne?
Genau, das ist ein Grab.
Echt? Ja. Und da hängt so ein Gong drüber, ja, genau. Wie in so einer Pyramide, wow.
Und der hat dann... Hier ist die Scheune. Mhm. Da bin ich dann auch hingefahren nach Pennsylvania und habe mit seinem Sohn mir eben diese Dinge angehört und durfte mir dann 6 Stück davon aussuchen und habe die nach Europa verschifft und dann in meinem Stück benutzt.
Okay,
als
toll.
Als Kontrast zu diesen Holzinstrumenten.
Okay,
und er ist im gleichen Jahr gestorben wie Parchin, war eben auch ein Harry. Die kannten sich nicht, die haben sich nie getroffen.
Okay, aber hätten eigentlich gut harmoniert, wenn sie sich getroffen hätten.
Also die haben mal sehr interessante, beide sehr autonome Visionen von Klang entwickelt zur gleichen Zeit.
Wie bist du auf Harry Parch jetzt gestoßen? Das ist ja jetzt nicht so jemand, der einem so alltäglich unterkommt?
Ich glaube, immer wieder, irgendwie, wenn man sich so mit Musik und irgendwie abseitigen Konzepten befasst, dann kommt man also unweigerlich irgendwann auf den. Und wenn man sich mit alternativen Stimmungssystemen dann ist das schon ein ganz wichtiger Entwicklungspunkt. Lamont Young bezieht sich auch viel auf ihn. Und Arnold Dreiblatt, den ich auch sehr schätze, der Komponist, der hier in Berlin jetzt lebt. Und das ist so... Also kommt man irgendwie nicht dran vorbei.
Okay, ich bin es ja noch nie untergekommen. Ich bin gerade total fasziniert. Also werden wir auf jeden Fall diesen Buchtitel auch aufschreiben. Das möchte ich auch gerne lesen. Das sieht echt spannend aus.
Und dann musst du dir aber ein Monochord bauen, damit du das auch verstehst. Das ist ganz toll.
Okay, habe ich noch nie, aber wer weiß, vielleicht baue ich mir noch ein Monochord.
Man kann dir vielleicht auch eins leihen. Da steht es zwar nicht aufgebaut gerade, aber das kann ich dir leihen.
Naja, zu einem kleinen Theremin hat es ja schon gereicht. Vielleicht
könnte das nächste Projekt. Gibt auch virtuell für den Computer natürlich. Oh.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn man sich so deinen Lebensweg bis hierher anschaut, da gab es eigentlich immer wieder so Wendepunkte, wo, wenn du an der Stelle dich anders entschieden hättest, auch ein ganz anderer Weg entstanden wäre. Also ich weiß, ich dachte zum Beispiel, irgendwo stand, dass mal Distelmeier dich gefragt hat, ob du nicht irgendwie bei Blumenfeld spielen willst, wo ich mir vorstelle, je nachdem, wen man fragen will, jeder andere würde denken, ja, auf jeden Fall, geil.
Ja, das hätte ich aber auch. Und 10 Jahre lang war das mein größter Wunsch.
Du sagst nö, so, wo ich denke,
nee, das war
cool, aber...
Nee, das muss man ja so sehen. Ich war in Hamburg und das wäre mein größter Traum gewesen, bei Blumenfeld mitzumachen. Weil Jochen so eine extrem wichtige Figur war für mich in Hamburg und überhaupt. Und dann hatte ich mich aber gerade entschieden, nach Wien zu gehen, um da elektroakustische Musik zu studieren. Und genau in dem Moment kam er und meinte, willst du nicht Keyboard spielen bei mir? Mhm. Und das war dann so wirklich sehr bizarrer Moment, weil man natürlich dachte so, das ist jetzt schon eine intensive Entscheidung, aber ich bin ganz froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich muss sagen, dass ich habe es eben mit meiner kleinen Band damals eine Zeit lang gemacht, so, und dieses Tourleben im Tourbus, das vermisse ich nicht.
Okay, das war nicht so geil.
Muss ich sagen. Das ist schon viel luxuriöser als DJ unterwegs zu sein, vor allem auch. Ist natürlich nicht ganz so amüsant, weil man ja nicht so Tour-Gags entwickelt, wie eine Band, irgendwie 2 Wochen lang so immer besoffen im Bus sitzt, aber
vielleicht dann ein bisschen gesünder. gesünder.
Ja.
Dann kann man auf sich selber achten, Tee trinken und
genau.
Sowas. Ja. Du hast, oder eine andere Frage, weil du bist ja in Kassel auch geboren, war Musik auch so in deiner Kindheit, ist das was dich schon immer begleitet hat? Oder
ja.
Wie bist du generell zur Musik überhaupt gekommen?
Nee, die Musik ist schon so durch meine Familie total wichtig. Meine Oma war Sängerin und mein Opa war Pfarrer und in seinem Gottesdienst war Musik ganz zentral. Ich habe ihn zwar nie kennengelernt, weil er schon gestorben ist, als ich geboren wurde, aber hat sich, glaube ich, so durchgezogen durch meine Mutter und meinen Bruder und ich haben ganz früh...
Die haben auch Musik gemacht.
Ja, ganz früh Instrumente gelernt und dann auch so Waldorf-Background und so. Und ich glaube, ich sehe das jetzt bei meiner Tochter, die auch so das schon anfängt aufzumachen. Ich habe immer auf alles drauf geklopft, um zu hören, wie das klingt Das erzählt mir meine Mutter auch, dass ich schon immer vom Klang der Welt so begeistert war. Und deswegen, das ist auch eigentlich so ein bisschen eine Tendenz, dass ich gar nicht mehr so primär Musik denke, sondern eher so Klang. Also, ne, das, weil alles irgendwie klingt und.
Also gar nicht so sehr jetzt Melodien und, sondern einfach jedes Geräusch, jeder Sound, alles, was wahrnehmbar ist.
Ja, genau.
Aber auch interessant, dass sich von so klein auf, ne, dass man eigentlich so schon merkt, da ist sowas da, das ist ganz stark und so ausgeprägt, dass es dann auch so einen Weg vorgibt. Also
absolut,
es klingt ja so, als Gap wäre auch nie, es wäre nie, du hast es nie in Frage gestellt, ne? Oder hattest du mal eine andere Berufsrichtung kurz für dich entschieden oder war klar, dass du diesen Weg einfach verfolgst? Hätte auch sein können, vielleicht wolltest du mal Anwalt werden oder ist mir jetzt nur als Beispiel eingefallen, du guckst.
Nee, ich habe, als ich so 10 war, glaube ich, hatte ich so eine Vision, dass ich mal mit Kate Bush was mal zusammen mache,
toll.
Weil ich so Fan war von Kate Bush. Das war mein größter Traum.
Das ist super. Bisher ist noch nicht dazu gekommen, oder?
Nee, leider nicht.
Und dann, wieso war dann die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen? Weil ich meine, zu der Zeit war ja zum Beispiel Berlin auch schon sehr spannend und du bist ja eigentlich relativ spät erst nach Berlin gekommen. Also was hat dich bewogen, warum ausgerechnet Hamburg als erste Station?
Ich glaube, es sind so Kindheitseindrücke vom Meer. Ich war ganz viel an der Nordsee als Kind und irgendwann mal in Hamburg mit der Klasse. Auf Klasse. Ich fand es immer super, Hafen und Meer und Möwen und so. Und das, ich hatte auch tatsächlich was, ich finde diese, jetzt wenn ich manchmal in Hamburg bin, dann gehe ich als erstes an den Hafen und habe dann wieder dieses Torartige, was rausgeht in die Welt und was auch so wie so was bisschen Englisches hat, die Stadt. Und das mochte ich sehr gern. Auch die Mentalität gefiel mir damals. Mittlerweile kann ich mit Hamburg nicht mehr so viel anfangen, aber ich habe eine sehr, sehr schöne Zeit da gehabt, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
Und vorher in diesen Bands, wo du gespielt hast, hast du da gesungen oder Gitarre gespielt? Oder was
beides.
War so beides? Also warst du Frontman mit Gitarre?
Ja, so.
Okay. Genau. Und wie kam dann der Sprung praktisch zur elektronischen Musik?
So ein Indie-Freund aus dem Studium in Hamburg, der hatte dann Sampler zu Hause und dann haben wir uns mal getroffen und haben das ausprobiert und das war natürlich cool, weil es sehr. Bei mir war das immer so ein bisschen unklar, was jetzt eigentlich mich mehr begeistert. Gitarrenmusik oder also Punk oder Hip-Hop oder Soul, so. Ich fand das alles so, ich fand Musik grundsätzlich wahnsinnig spannend. Ist auch bis heute eigentlich so, wenn Musik gut ist und schlüssig ist, dann ist mir das auch völlig egal, was das ist. Ne? Und das dann kam in der Zeit, als ich nach Hamburg gegangen bin, 94, 95, kamen halt so großartige Drum-and-Bass-Sachen raus, Fotech und sowas und irgendwie war Techno natürlich immer da. In Kassel hatte ich das immer so als Hintergrundmusik wahrgenommen, Aufschwung Ost und Stammheim und so. Ich war da zwar nie als Raver, weil ich das total uninteressant fand.
Also du warst kein Tänzer?
Nee, überhaupt
okay.
nicht. Nee, ich war vor allem ich habe nicht so gefeiert, wie man das so nennt. Ne? Und wir saßen eher immer auf dem Parkplatz vor den Mann, haben im Auto gekifft, fanden aber die Atmosphäre gut.
Okay.
Und kamen dann in die Drogenrazzia rein, obwohl wir gar nicht da drin waren. Also ich habe das schon mitgekriegt, irgendwie, aber es hat mich in dem Sinne nicht interessiert und ich fand es tatsächlich auch immer zu laut. Das ist eigentlich interessant. Ich ich mag zwar laute Bässe, aber so, ich habe immer noch ziemlich großen Respekt vor lauter Musik. Ich finde es erstaunlich, wie sich die Leute teilweise direkt vor Lautsprecher stellen und
so ist total krass.
Gar nichts mitkriegen.
Und danach fliegt es stundenlang so. Also, hast du, wenn du auflegst zum Beispiel im Berghain, hast du so Spezialdinger im Ohr, wo du so dann alles krasse rausfiltern kannst, oder?
Ja, es ist einfach leiser. Es klingt genauso, aber es ist einfach leiser.
Genau.
Das habe ich seit Jahren.
Das Ohr zu schützen auch, ne?
Ich habe schon meine Ohren relativ stark geschädigt durch die über 10 Jahre Auflegen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt muss ich mal so eine Notbremse ziehen. Das war auch gut. Dann kam eben Drum Bass und dann dieser Sampler. Und dann haben wir angefangen, das war so 98 rum, selber erste Versuche zu machen mit einem PC und einem kleinen Sampler. Und haben dann 99 die erste Schallplatte rausgebracht als Turbine und die wurde dann mit Kompakt vertrieben und dann, das war dann so, dann hat Dial das eigentlich als Anlass genommen, ihr Label zu gründen.
Okay, so rum war das.
Ja, weil
die
dachten, ach, das geht ja, das ist ja einfach.
Ja, das ist ja cool.
Und dann waren wir froh, Alexander und ich, weil wir überhaupt keine Lust hatten auf so Vertrieb und Labelarbeiten und Abrechnungen und so. Und dann haben wir, ach, dann können wir jetzt unsere Musik euch geben. Und dann so fing das eigentlich an. Und diesen Namen Eftemini hatte ich schon ganz lange, als ich so Vierspurmusik gemacht habe. Als Kind und Jugendlicher hatte ich das schon.
Das hast du auch schon so genannt?
Ja, ja, genau. Weil
witzig.
Das so
ein, das so wie ein Medikament irgendwie. Finde ich,
weiß ich doch nicht.
Weil das war so meine erste Assoziation. Ich dachte, was ist das eigentlich? Eftemin klingt so irgendwie wie eine Medizin.
Ja, stimmt. Hoffentlich irgendwann.
Ach Witz, das hast du als Kind schon ausgedacht.
Nee, es ist, ich sag nicht, woher es ist, aber das ist aus einer, es gibt immer wieder Leute, die ich treffe, die Referenz kennen. Okay. Relativ speziell. Es kommt aus dem Hörspiel.
Ah, okay, witzig.
Ist eine ganz interessante Figur.
Okay, lustig.
Die mich fasziniert hat und da habe ich mich so gemacht.
Und dann aber, ich meine, dann kam wieder ein Wendepunkt, ne? Weil dann hast du ja eigentlich, also so kompakt ist ja auch eine totale Größe gewesen, also eigentlich cool, gleich auf kompakt zu veröffentlichen und dann mit Dial und so hast du irgendwie auch so ein gutes Feedback bekommen und das funktioniert so. Du hättest ja eigentlich auch so schon zu der Zeit weiter technomäßig durchstarten können und dann war wieder so ein Ding, wo du eigentlich gesagt hast, jetzt gehe ich aber nach Wien und studiere jetzt stattdessen experimentelle Elektronik. Ja, das war dieser, also was ich eben zu Anfang meinte mit diesen Wendepunkten. Also da hättest du auch wieder einen ganz anderen Weg weiter verfolgen können. Was hat dich bewogen, einfach zu sagen, ach, jetzt mache ich mal Techno-Pause?
Ich habe ja nie Techno-Pause gemacht, aber nachts habe ich so weiter Musik gemacht.
Okay.
So, und dann ja auch aus Wien raus ein paar Platten auf Dial veröffentlicht. Aber nee, klar, ich habe überhaupt nicht, wenn ich das heute sehe, oft treffe ich 22-jährige Produzenten, die wissen ganz genau, wo sie hinwollen, was für einen Sound sie machen wollen, wie das geht, haben sie dann aus dem Internet so rausgefunden, welche Geräte man dafür braucht und dann machen sie das so. Und ich denke immer nur so, ey, es ist total Wahnsinn, weil ich habe irgendwie nie einen Plan gehabt. Ich habe mich immer so treiben lassen. Das war, glaube ich, auch, also viele meiner Freunde, die schon irgendwie erfolgreich sind, aber vielleicht nicht so wie soll ich das sagen? Naja, es war ein relativ fundamentaler Drang danach, sich treiben zu lassen, ganz lange. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr geprägt. Und es war wichtig für mich, karrieristischen Tendenzen sind sehr schwach ausgeprägt, leider. Okay. Wenn ich das mehr hätte...
Das würde man jetzt gar nicht denken. Also so von außen würde man denken, so,
naja,
hast ja voll
eben, was
Karriere
du meinst,
gemacht.
Aber. Ja, aber was du meinst, eben, dass man könnte eben viel, viel fokussierter ein Ding und das dann so voll ausschöpfen, das habe ich...
Das man ja nicht.
Nee, eben. Das hat mich ja nie interessiert. Mir wird dann auch irgendwie schnell langweilig. Ich muss auch sagen, ich mag zwar Techno und ich lege total gern auf, aber nur mit Leuten zu tun zu haben, die über Techno sprechen und so, das wird mir dann doch so ein bisschen schnell fad.
Das ist irgendwann langweilig.
Und deswegen gibt es eben viele Baustellen, die
Was eigentlich ganz spannend ist, weil zum Beispiel, sage ich mal, so klassischer Techno, der ist ja auch total vorhersehbar. Ne? Ich weiß irgendwie, also genau. Auch wenn ich da hingehe, als Fan, sage ich mal, weiß ich genau, worauf ich mich einlasse. Da kommt der Moment, da gehen die Bässe weg, da gehen die Arme nach oben, dann kommt der Bass wieder rein, gehen sie wieder hoch. Also es ist alles so total voraussehbar und man weiß schon, was passiert eigentlich. Und es gibt nicht mehr wirklich viel Neues. Und bei der Art von Musik, die du ja ansonsten auch verfolgst, ist es eher so, es klingt so ein bisschen so, als ob du dich auch so, weil du gerade sagst, du lässt dich so treiben, es geht immer so ein bisschen so Richtung auch ins Unbekannte. Das heißt, du weißt ja eigentlich jetzt noch nicht, was als nächstes passiert. Aber das ist doch eigentlich auch gut, weil ich meine, viele Dinge, die kann man sich ja gar nicht ausdenken, die würden ja so nicht passieren, wenn du vorher schon sagst, so und als nächstes muss ich jetzt das, wenn das alles so analytisch gesteuert ist.
Ja,
oder? Es ist
relativ dysfunktionale Musik eigentlich, also wenn man unter dem Gesicht kommt. Ich glaube, dass das andere einfach auch sehr gut können, ne? Funktionale Musik machen. Ich versuche es immer wieder. Ich versuche permanent eine geile Techno-Bretter-Maxi zu machen, aber es gelingt mir einfach nicht. Auch wenn ich alle Maschinen habe und mittlerweile weiß, wie man das komprimiert und so, mir wird das dann so schnell zu blöd. Und ja, das ist irgendwie dann doch meistens so ein bisschen verschwurbelt und also die Seitenstraße nimmt, würde ich mal sagen, die holprige Bundesstraße statt der Autobahn. Da ist es ja auch schöner irgendwie, das ist ein bisschen weniger los und man kann mehr sehen und so. Aber natürlich knallt es nicht so ab, wie mit 200 über die Piste zu brettern.
Aber dafür ist es halt atmosphärisch.
So, genau,
so
genau.
Die Scenic Tour.
Auf jeden Fall, genau. Und ich, wenn ich auflege, ich glaube, es sind immer wieder Leute, die mich jetzt nur so als Produzent kennen und mich dann zum ersten Mal hören, sind so ein bisschen verwundert, weil das schon auch sehr streng sein kann, weil ich das natürlich auch total geil finde, 4 Stunden lang so sehr funktionale Musik übereinander zu schichten. Das ist super, weil es ja so ein Trance-Effekt erzeugt.
Machst du das intuitiv dann oder gehst du da sehr konzeptionell ran und weißt schon genau jeden Handgriff, den du machst oder ist es eher so, dass du dich auch dann während des Auflegens treiben lässt? Natürlich
total.
Kennst du deine Platten, aber...
Genau, man kennt die Platten, viele kennt man auch noch nicht, wenn man neue kauft, dann weiß man nicht ganz genau, wie die jetzt funktionieren, ob die jetzt ganz viel Kraft haben oder eher so ein bisschen warm sind und so, das muss man dann erst rausfinden. Manchmal klingt die eine Platte auch im einen Club so und im anderen so und dann irgendwann weiß man das dann, aber das ist sehr intuitiv. Das muss ich sagen, ist das Interessante und das, was mich auch jedes Mal wieder beängstigt, weil ich auch jedes Mal total aufgeregt bin vor dem Auflegen, egal wo.
Echt? Ja. Richtig so Lampenfieber.
Ja, vorher. Ja. Da sind so viele Faktoren, die da reinspielen, die dazu führen, ob es von denen es abhängt, ob es gut ist oder nicht oder interessant oder irgendwie total blöd, das auch einfach passiert, ne? Dann passt das mit den Leuten nicht oder der Klang passt mir nicht oder an dem Abend geht es mir nicht gut.
Und dann muss man trotzdem irgendwie eine gute Performance liefern.
Obwohl man dann so Hits da mit hat, wo man dachte, Mensch, mit den Dingern kann mir ja nichts passieren. Wenn man an dem Abend die so zusammenbrettet, ich habe immer das Gefühl, die Leute merken das so genau, obwohl man ja denken würde, das ist ja alles fertig und man spielt das nur ab. Ich muss wirklich sagen, nach wie vor, ein Auflegen ist eine ganz, ganz eigenartige, einzigartige Kunst. Ich glaube, es hat sich auch verändert. Ich habe es früher selber belächelt und immer gedacht, ah nee, das ist doch nicht ernst zu nehmen. Irgendwie so ein Quatsch auflegen. Aber wenn jemand gut auflegt, ist ja so unfassbar toll. Und ganz selten habe ich es auch, dass ich denke, Mensch, das war jetzt wirklich einzigartig oder besonders oder es hat überwältigt mich direkt selbst, die Kombination von mehreren Stücken über eine Zeit und dass dann irgendwie nach einer Stunde das Stück kommt und man irgendwie denkt, ja, vorhin war doch auch schon mal sowas in der Art und so, ne? Das ist ganz toll. Und wenn man anfängt, daraus Konzepte abzuleiten oder so, das nochmal macht, das hat noch nie funktioniert bei mir zumindest.
Na, weil du auch jedes Mal wieder eine andere Crowd hast. Also irgendwie gibt es ja immer noch so eine Metaebene,
total.
Irgendwas Energetisches, wo ein Austausch stattfindet. Und weiß ich nicht, jeder, der in den Raum kommt, verändert durch seine eigene Energie wieder die Stimmung. Und
eben
hast du ja gesagt, es geht auch um Stimmung. Ne? Wenn du sagst, deine Stimmung ist auch nicht die gleiche. Die ist jetzt anders als vor 10 Minuten.
Also man muss da sehr viel Aufmerksamkeit und Sensibilität haben in diesen, also es ist ein eigenartiger Moment, weil es ist so wahnsinnig laut und teilweise auch so rough und dass man da, wenn man da sensibel ist, ist es auch teilweise gefährlich, wenn man da zu offen reingeht.
Und bringst dich auch von deinem eigenen Weg vielleicht ab oder kann dich so...
Es kann einen direkt verletzen auch. Mhm. Also so eine Nacht kann einen auch verletzt zurücklassen, muss ich sagen.
Also jetzt gar nicht so physisch Gehör, sondern so, meinst du, so auf so einer emotionalen Ebene?
Genau. Tatsächlich. Also Enttäuschungen oder Überraschungen oder technische Unzulänglichkeiten. Und also früher, als ich noch mit Schallplatten gespielt habe, dann gab es manchmal den Moment, ich spiele jetzt in bestimmten Orten, wie im Bergheim spiele ich auch Platten, weil ich weiß, das funktioniert. Aber es gab dann diese Momente, du stehst auf dem Festival und die Platte rutscht einfach weg vor 1000 Leuten. Und die Leute denken, sie wissen ja nicht, was passiert.
Ja, und
also
du
der
so,
Typ kann nicht auflegen.
Ja, klar. Das ist krass.
Und es lag halt an dem Bass-Feedback da und dann denkt man irgendwann, oh nee, das, oh, das ist so schrecklich, das mache ich nie wieder.
Aber sowas passiert ja auch meistens.
Oder man spielt sein eigenes Stück und es kommt überhaupt nicht gut an.
Okay, das ist auch.
Aufgesetzt.
Das ist auch blöd, das ist nicht so gut. Aber es muss ja auch nichts heißen.
Habe ich mir auch abgewöhnt. Nee, aber ich muss sagen, das Auflegen ist auch was, was sich permanent entwickelt und verändert bei mir. Ich glaube, bei allen. Und auch musikalisch und auch jetzt gibt es wieder so Rückschlüsse zu vor 12 Jahren, wo ich dann Platten wieder rausziehe, die ich damals gespielt habe, die ich jetzt wieder relevant finde oder wieder interessant und wie man so mit seinem eigenen Archiv umgeht. Deswegen sind Schallplatten auch so toll. Das hat man bei Files halt nicht. Die sind dann immer meistens irgendwann weg oder so. Und das ist schon richtig toll, in seinem Plattenschrank zu wühlen. Und so, wow, die rote Platte, was war das denn überhaupt nochmal? Ah ja, naja, und ich habe aber schon noch Sachen vor. Challenge, wie sagt man das auf Deutsch? Ich fordere mich auch selbst immer wieder heraus, dass ich mich auch Sachen traue. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen die Aufgabe an den DJ, nicht nur so abzuliefern und so zu ballern. Das ist natürlich einfach und für viele geht das auch auf. Aber ich habe eigentlich immer, deswegen finde ich natürlich auch so Leute wie Luke Slater oder Lucy oder R. Rose oder so, die im Techno arbeiten, aber auch gleichzeitig irgendwie ganz woanders sind. Und R. Rose zum Beispiel, guter Freund mittlerweile, der eher eigentlich als so in so Avantgarde-Konzepten sich bewegt und dann halt Techno macht. Und so klingt es natürlich auch und das ist super. Aber das, der es trotzdem schafft, auch die Leute zu unterhalten und am Tanzen zu halten. Aber immer auch so eine Herausforderung mitliefert, ne? Die sagt, du musst hier auch erstmal zuhören und du musst hier dich erstmal einlassen drauf. Die geht nicht nur ab, primär, sondern gibt es auch noch so andere Ebenen davon. Und das ist das, was ich mit jeder Platte versuche, so wieder ein bisschen weiterzumachen und mich mehr zu trauen, das muss ich sagen, ja. Ich glaube, eigentlich ist jetzt für mich so, die nächsten Jahre geht es darum, das, was ich machen will, auch zu machen. Eine Zeit lang habe ich mich zu wenig getraut, muss ich sagen.
Weil du dachtest, dass was anderes erwartet wird? Oder wie meinst du mit nicht getraut?
Eben, das ist auch, was ich meinte mit, man kann auch verletzt aus sowas herausgehen, wenn man so fragile Konzepte in diese Welt einbringt, dann kann das einen auch tatsächlich verletzen, weil man scheitert, weil die Leute das nicht mitmachen, weil sie es nicht interessiert, weil man es nicht richtig vermittelt. Das geht halt extrem.
Ja, oder der falsche Moment vielleicht auch einfach. Aber das weißt du in dem Moment auch nicht, woran es jetzt lag. Aber erstmal ist es so eine Niederlage dann.
Genau. Und das ist dann natürlich. Ja.
Kommt drauf an, wie sensibel man dann ist, ob man das dann so wegsteckt. Oder
das meinst du? Ja.
Es kommt was Neues raus. Da hast du mit dem Konrad zusammengearbeitet. Sprenger. Ist das auch was, wo du dich was Neues getraut hast? Oder ist das eine konsequente Weiterentwicklung von Sachen, an denen du eh schon gearbeitet hast?
Konrad Sprenger ist tatsächlich mein bester Freund und einer der wichtigsten Einflüsse für mich. Auch was diese ganze alternative Stimmungswelt angeht und von dem ich viel gelernt habe, aber es ist einfach so eine musikalische und menschliche Seele, die mir extrem nah ist. Und mit dem zusammen habe ich eine Orgel gebaut, die heißt Modular Organ System, mit der waren wir in verschiedenen Museen installativ unterwegs und spielen jetzt im September auch wieder in der Stiftung Ludwig in Aachen damit. Und der hat eben wiederum mit Oren Ambachi zusammen Musik aufgenommen in so 2-3 Tagen Jams. Diese Aufnahmen haben sie mir dann gegeben und gesagt, irgendwie, sag mal, kannst du das nicht mal organisieren und arrangieren und irgendwie in Form bringen. Und okay, ich fand es total spannend, ja, weil ich das so gern mag, wie das klingt. Und habe diese Files dann über anderthalb Jahre immer mitgehabt und ganz viel in so Hotel Momenten, also wenn man so morgens auf oder mittags aufwacht und man hat noch 2-3 Stunden so Flug, das Frühstück ist schon vorbei im Hotel und man hat, wenn man Glück hat, hat sich eine Banane mitgenommen und es gibt irgendwie nichts zu essen und dann sitzt man und wartet auf seine Abholung und da, in solchen Momenten mache ich total gern Musik und da habe ich dann immer wieder so dran gearbeitet und mit Kopfhörer und irgendwann dann hier im Studio die Mischung gemacht und so habe ich beide Seiten der Platte eigentlich ja, so supervised, kann man sagen. Und da auch sehr meine Handschrift reingebracht in, also du in hast Bass, was die aber schon ursprünglich gemacht hatten.
Also sie hatten alles eingespielt und mit verschiedenen Instrumenten auch und du hast eigentlich das Ganze editiert und neu zusammengefügt.
Genau, also so wie so remixed, ja, kann man sagen, neu, ja, ja, genau. Und das ist jetzt das Projekt und wir werden dann aber zusammen spielen am Ende.
Also, ah, cool. Wann kommt es raus?
Das kommt im September raus auf A-Ton, das ist ein Sublabel von Ostgut, vom Berghain-Label.
Cool.
Und ich bin sehr gespannt, wie das sich so entwickelt.
Das führt ihr dann auch auf.
Genau, also wir führen das jetzt nicht auf, aber wir werden dann live spielen in dieser Konstellation mit so einer ähnlichen Idee von, da geht es ja auch sehr um so mikroskopische Entwicklungen von musikalischen Kleinstminiaturphrasen.
Ja, was da so interessant ist, es verändert sich die ganze Zeit. Und selbst wenn man ganz aktiv und total bewusst hinhört, kann man manchmal nicht sagen, was war es denn?
Ja, ja.
Aber plötzlich ist es schon wieder anders und dann geht man wieder zurück und so nochmal. Okay, und am Anfang kommt man noch und denkt, okay, ah ja, da wird was lauter, da fängt irgendwas Neues an und irgendwann, man kommt nicht mehr mit und es verändert sich, es geht die ganze Zeit. Deswegen hatte ich die Idee, das ist so wie so ein Kaleidoskop, ne, was sich so die ganze Zeit dreht und es kommen immer wieder neue Bilder und plötzlich habe ich was komplett anderes und weiß aber nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Das finde ich total toll.
Ja, genau, das, da wo es hingeht.
Und, okay.
Naja, der Jörg Hiller, also der Konrad Sprenger, der hat auch da viel Forschung betrieben in sowas und mit seiner computergesteuerten Gitarre, die er spielt, da in diese Richtung ganz viel gearbeitet. Die hört man da eben auch auf der Platte. Und
sind da auch Streicher und Chöre eigentlich dabei? Ich hatte voll die Momente, so, wo ich so Stimmen gehört habe. Da wollte ich dich nämlich noch fragen, ob du irgendwie so getönt hast. Also jetzt nicht gesungen.
Nee, nicht,
okay.
Nee, aber das ist natürlich mit so Effekten und verschiedenen Manipulationen.
Es klingt
teilweise kommt
so
möglich.
Momente, wo du das Gefühl hast, da sind so Chorstimmen und Streicher. Aha. Und ich bin so voll, also ich bin so richtig so...
So, das scheint ja zu funktionieren.
Das ist total geil. Also weil man echt, man weiß nicht mehr, was da klingt. Ne? Das ist toll.
Cool.
Das ist echt schön.
Das freut mich, super.
Ich eher so Musik zum Versinken irgendwie. Und dann hat es auch sowas, ja schon auch sowas so transzendent oder so, weiß ich nicht, ich weiß immer nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist, versetzt einen in so einen bestimmten Zustand. So irgendwie
genau,
ist das so ein anderes Bewusstsein.
Um
also
ne,
man ist nicht mehr so analytisch, sondern man ist irgendwie, weiß ich nicht, woanders. Ganz cool.
Ja, sehr schön. Das freut mich, dass das so ankommt.
Darum bin ich gespannt. Und das wird unter dem Namen Ambachi oder Ambachi oder wie spricht man es oder wie wird es heißen?
Nee, das heißt einfach Sprenger, Ambachi, Sprenger, Sollmann.
Ah, okay.
Und Trio-Platte.
Okay.
Und die Idee ist Passagen. Ne? Das eine Stück heißt Suez und das andere heißt Panama.
Passagen, ne? Ist auch toll. Ja, das passt auch. Soundpassagen.
Genau.
Das ist cool.
Channels. Von hier nach da und Verbindungen.
Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende des heutigen Schallwandlers angelangt. Interessanterweise gab es bei diesem Gespräch eigentlich keinen wirklichen Anfang und auch kein konkretes Ende, aber das scheint ja dann ganz im Geiste von Philipp Säumann zu sein. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.